KI ist die größte Jahrhundertchance für alle, die die Zeichen frühzeitig erkennen, bei der du unbedingt dabei sein willst. Also ganz egal, in welcher Form du mitmachst. Doch gerade weil KI so ein riesiges wirtschaftliches Potenzial hat, tauchen auch immer wieder Fragen auf, ja, nach Investitionen, Aktien und den Big Playern in diesem Bereich. Also wer sind die Gewinner der KI-Revolution, welche Unternehmen profitieren am meisten und wie kannst du selbst, aber auch als Anleger, an diesem Jahrhunderttrend teilhaben? Genau darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Max Otte. Er ist Ökonom, Bestsellerautor und einer der bekanntesten Finanzexperten Deutschlands. Max Otte ist bekannt für seine glasklaren Analysen und seine Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge verständlich zu erklären. In diesem Gespräch reden wir daher darüber, ob KI langfristig ein Wachstumsmotor ist oder Millionen Jobs vernichten wird, wer im KI-Wettrüsten zwischen den USA und China die Nase vorn hat, wie es um die Big Player wie Google und Nvidia wirklich steht und wie du konkret als Anleger, Unternehmer oder Entscheider jetzt handeln kannst. Mein Name ist Leonard Schredding und ich freue mich, mit dir jetzt in dieses Interview einzusteigen. Ja, Max, erstmal schön, dass du heute mit dabei bist. Und meine erste Frage ist direkt ein bisschen eine größere Frage. Und zwar gibt es aktuell viele Studien über die möglichen Jobverluste durch KI. Zuletzt hat Goldman Sachs beispielsweise 300 Millionen Jobverluste prognostiziert, vorerst bis 2030 durch künstliche Intelligenz. Und ja, meine Frage ist, wie blickst du auf dieses ganze Thema? Also siehst du es eher als Wachstumsmotor und dass viele neue Jobs entstehen werden oder da siehst du tatsächlich auch riesige Arbeitslosenwellen auf uns zurollen?
Wir haben diese Arbeitslosenwelle, das ist für mich keine Frage. Wir haben ja insgesamt schon seit vor dem KI-Thema eine Ausdünnung der Mittelschicht. Also auch die normale Computertechnologie hat ja schon etliches verändert, aber da konnte man sich dann weiterbilden und konnte klassische Verwaltungsjobs dann eben mit Informationstechnologie ergänzt machen. Aber auch diese Trends, die seit den 80er Jahren eigentlich, also seit langer Zeit jetzt tatsächlich wirken, haben dazu geführt, dass in den USA ganz viele Arbeitsplätze im Industriesektor, aber auch in Verwaltungen weggefallen sind. Und das wird sich durch die KI dramatisch beschleunigen. Das ist keine Frage. Natürlich gibt es auch neue Jobs, aber Grafikdesign, einfache Texte, selbst einfacher Journalismus, Börsennachrichten, Logistikjobs. Da bricht unglaublich was weg und diese Prognosen, dass wir also dann noch wenige qualifizierte Arbeitskräfte haben, wenige qualifizierte Jobs, auch letztlich eine Oberschicht wieder. Also wir haben eine Refeudalisierung der Gesellschaft. Wir haben dann eben Leute, wir haben Tech-Oligarchen, das sind die neuen, möchte ich sagen, Fürsten und Barone. Die haben ja fast unumschränkte Macht. Also ich sehe da schon eher die Gefahren. Aber die Entwicklung wird sich wohl kaum aufhalten lassen. Elon Musk hat ja vor 2-3 Jahren noch für ein Moratorium für KI geworben. Ich nehme ihm das ab, weil er immer gesagt hat, das ist hochgefährlich. Wir müssen erstmal Gesetze und Regelwerk schaffen, um zu wissen, wie wir damit überhaupt umgehen wollen. Wir müssen die auch lizenzieren und zulassen und die Folgewirkungen testen. Aber das hat niemand gemacht. Das ist wie so ein Wettrüsten, weil jeder vorne sein will. Und dann hat er sich eben gesagt, okay, dann mache ich meine eigene KI mit Grok. Das ist auch die einzige, die ich im Moment benutze, muss ich sagen, weil ich doch noch sehr viel klassisch mache.
Ja, sehr interessant, sehe ich ganz genauso, weil du gerade auch über die USA gesprochen hast. Würde mich direkt mal deine Einschätzung interessieren zum Bürokratieabbau, der ja gerade auch riesig angepriesen wird und meiner Meinung nach auch so ein weltweiter Trend ist, den wir jetzt so ein bisschen sehen. Also, dass man zumindest groß wirbt mit Bürokratieabbau und dafür sorgt, dass viele Stellen abgebaut werden im Staat. Wie siehst du das Ganze? Ist das etwas, was jetzt positiv zu bewerten ist oder vielleicht auch eher, sag ich mal, ein trojanisches Pferd, um dann im Hintergrund, wichtige Stellen, die eigentlich wichtig sind, abzubauen? Wie siehst du das?
Naja, Strukturen werden, also menschliche Strukturen werden ersetzt durch Systeme. Und ich meine, ich mache es mal am Beispiel des, was die meisten nicht mehr kennen, die gute Telefonauskunft der Deutschen Telekom. Die gibt es da noch, aber die ist völlig entfremdet. Also früher, sagen wir mal vor 30, 40 Jahren, wenn sie irgendwo anriefen, riefen sie in dem Ort an. Und da saßen dann Mitarbeiter und die waren so gut, die hatten hunderte von Telefonnummern im Kopf. Die kannten ihren Ort, die konnten die da auch sonst weiterhelfen. Also im Prinzip waren das dezentral eigenverantwortliche Arbeitsplätze. Die gibt es immer weniger, weil alles in Systeme gepresst wird, weil Kundeninteraktionen standardisiert werden. Man muss Eingabeformulare machen, man kriegt standardisierte Abläufe vorgegeben. Man muss immer mehr Arbeit als Kunde auch selber erledigen. Von daher werden massiv Jobs verschwinden, aber das ist jetzt ein bisschen unabhängig von dem Bürokratieabbau in den USA. Also Musk hat da ja hanebüchenen Betrug entdeckt, also gerade zum Beispiel die Entwicklungshilfebehörde, hochgradige Korruption, auch völlig unsinnige Ausgaben, also quasi eine gewisse politische Klientel, die sich selber versorgt hat, über die Auslandsbehörde und auch ausländischen Einfluss genommen hat. Also da hat er viel entdeckt und das, wie diese Behörde wird ja auch aufgelöst. Durch USAID war in gewisser Weise in manchen Bereichen eine CIA-Tarnfirma, hat CIA-Jobs gemacht. Wie auch immer, also das muss man trennen. Auf der einen Seite werden wir massive Verluste durch diese strukturelle Veränderung in den Arbeitswelten haben. Für viele wird es keine Arbeitswelt mehr geben. Ich meine, man könnte ja mit, also es ist ja Produktivitätsgewinn, man könnte ja wieder sinnvolle Arbeitsplätze, sei es als Gärtner, sei es im Einzelhandel, machen mit ausgebildeten Leuten. Man könnte die Leute ausbilden. Es ist doch viel netter, wenn ich im Einzelhandel eine gut informierte Verkäuferin oder einen Verkäufer habe, der mich beraten kann, als Leute, die programmiert werden, die nur ein paar Dinge im Kopf haben, was ja leider ist. Man nennt das ja auch De-Skilling, also Kompetenzen abbauen. Und das ist ja seit den 80ern brutal passiert. Es ist auch ein bisschen das amerikanische Modell und auch das englische. Das europäische war da anders. Wir hatten immer in der Breite sehr kompetente Leute, weil wir keine Rohstoffe hatten, weil wir wenig Land hatten. Wir mussten immer mit Bildung arbeiten, also die Meister, die mittlere Führungsebene, die Einzelhändler, die Mittelschicht, aber auch in den Konzernen. In den USA war es anders, auch in England. Ein paar intelligente Leute in der Zentrale und relativ viel ungelernte Menschen in der Fläche. Und dieses Modell hat sich global ausgebreitet, zumindest in Westeuropa. Es gibt noch Reste des deutschen Mittelstandes, aber da kommt eine radikale Veränderung auf uns zu. Und ich sehe noch nicht, dass wir für diese vielen Menschen, die dann auf der Straße stehen, wirklich sinnvolle Beschäftigung finden. Man könnte das ja. Es gibt im sozialen Bereich, wenn man jetzt sagt Pflegeroboter und so weiter, es gibt doch viele Jobs, aber da müssen die Leute auch Spaß haben an dem Job. Sie müssen ausgebildet werden dafür. Es ist doch immer noch schöner, mit einem Menschen zu tun zu haben, als mit einer Maschine. Aber es ist ja, die Ideologie treibt ja fast in die Richtung. Natürlich könnte man diese Produktivitätsgewinne nutzen. Aber so wie es im Moment läuft, sehe ich erstmal ganz, ganz viele Menschen tatsächlich auf der Straße stehen.
Erleben Sie Daniele Ganser und Max Otte live beim Kapitaltag am 26. März 2026 in München. Der Kapitaltag bietet Ihnen exklusive und spannende Vorträge sowie ausreichend Gelegenheit zum persönlichen Netzwerken mit freiheitsliebenden Menschen. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket für die Veranstaltung unter www.kapitaltag.de. Daniele Ganser, Max Otte und unser ganzes Team freuen sich sehr darauf, Sie persönlich in München zu treffen. Tickets unter www.kapitaltag.de.
Ja, und was man ja auch sehen muss, dass die neuen Jobs, die entstehen, dann insbesondere im Bereich der KI und Robotik stattfinden werden und ja nicht jeder zwingend da auch arbeiten will oder arbeiten kann. Und du hast vorhin jetzt auch schon, ich sag mal, dieses Wettrüsten zwischen USA und China so ein bisschen angeschnitten. Die USA haben ja zuletzt jetzt auch 500 Milliarden nochmal in das sogenannte Stargate-Projekt investiert, wo man groß in KI-Infrastruktur jetzt gerade händeringend investiert. Auch die EU hat schon was Ähnliches vorgestellt mit 200 Milliarden, die jetzt investiert werden sollen. Aber da ist noch so ein bisschen, bleibt so ein bisschen abzusehen, wie sich die EU da schlagen wird in diesem Wettrüsten. Ja, wie blickst du da auf die Entwicklung zwischen USA, China im KI-Wettrüsten, aber natürlich auch Europa in diesem Kontext?
Also das mit dem Wettrüsten habe ich tatsächlich anders gemeint. Es ist natürlich ein Wettrüsten der Konzerne in den USA gegeneinander. Musk hat gesagt, wir brauchen ein Moratorium. Aber natürlich schmeißen Microsoft und Google und alle schmeißen sie ihre KIs raus, um möglichst vorne zu sein. Also so war erstmal das Wettrüsten durchaus auf die USA bezogen gemeint. Aber natürlich hat das auch eine internationale Dimension. Und das Ganze führt zu einer weiteren Abschottung der beiden Welten. Also ich meine, die großen Datenkonzerne, in die wir auch investiert sind, als Fondsmanager, Amazon und Microsoft und so weiter, die haben natürlich das Feld unter sich aufgeteilt. China hat ja schon seit langem im Prinzip für jede westliche App eine eigene App, die Ähnliches macht. Und da werden zwei Welten entstehen. Oder an Russland und so bleiben wird, weiß man nicht. Gut, also das ist wie bei jedem Wettlauf. Das kann gut ausgehen, das kann natürlich auch schlechte Konsequenzen haben. Aber zunächst mal ist Wettbewerb nicht schlecht. Nur insgesamt sollte man, aus meiner Sicht bin ich da ganz bei Musk gewesen, der aber auch aufgegeben hat. Er hat gesagt, also wenn ich es nicht schaffe, ein Moratorium hinzubekommen, dass wir erstmal über diese Dinge nachdenken, dann dann mache ich mit und zwar versuche ich was Vernünftiges zu machen. Wir wissen ja dann, dass bei der Google AI dann, wenn man sagte, zeichne ein Bild von George Washington, dann kam ein Schwarzer raus und so weiter. Das war so voll vom Woken Zeitgeist. Durchsetzt wurde er dann auch zurückgezogen. Musk will das nicht. Er sagt, Brock ist der Wahrheit verpflichtet. So ganz, ganz traurig den Braten nicht. Er ist ja dann auch wieder mit Palantir jetzt eine Partnerschaft eingegangen, was natürlich höchst bedenklich ist. Aber letztlich ist es ein Wettlauf und bevor er draußen vorbleibt, glaube ich, macht er mit. Also ja, das ist mal die Sache. Aber insgesamt ist natürlich der Gefahrenmoment extrem. Und ich habe dann auch mir viel Dinge angeschaut. Das ist jetzt nicht mein Kerngebiet, aber dadurch, dass wir halt in Unternehmen investiert sind, die auch natürlich viel von KI betroffen sind, also gerade die Big Tech-Konzerne, aber auch andere. Und auch aus persönlichem Interesse habe ich mich natürlich eingearbeitet. Also wenn ich sehe, was Leute wie Jeffrey Hinton oder Mo Gavdat oder Brian Ramler da sagen zu diesen Dingen, dann ist das schon erschreckend. Denn wir haben wirklich jetzt die Singularity von Ray Kurzweil in greifbarer Nähe. Und das kommt wahrscheinlich eher, als wir denken. Und dann wissen wir noch nicht, ob wir Menschen als Spezies überleben. Das wird vielleicht nicht so in einem Terminator-Szenario gehen. Das geht ja viel intelligenter. Ich meine, was ist, sagen wir mal, was ist unser Code? Wie kann man uns hacken? Ist jetzt die Frage mal zurück an dich. Wie kann man uns hacken? Sagen wir, eine KI will uns hacken als Menschen. Was macht die?
Ja, also ich denke, ein großes Thema werden diese Brain-Computer-Interfaces sein in Zukunft, also auch, wo die Entwicklung von KI hingehen wird. Ich würde gerne nochmal ein Thema anschneiden. Und zwar
war jetzt eine Frage tatsächlich, weil ich noch da was drauf sagen wollte. Es ist, geht ganz einfach. Also natürlich wird es wahrscheinlich auch Brain-Computer-Interfaces geben, aber man hackt uns über unsere Sprache. Hast du überall Sprachcomputer, die täuschend echt sind? Du hast KI, die um die eigene Dominanz, um das eigene Überleben kämpft oder auch um die Dominanz, die so viel intelligenter ist, wie wir Menschen, sondern das ist dann, wir können ihr Regeln geben, aber ich sagte dann Jeffrey Hinton, das ist wie wenn ein Dreijähriger seinen Eltern Regeln gibt und die Eltern befolgen die und machen trotzdem natürlich das, was sie wollen. Also finden Wege daraus und diese KI kann dann unsere Kommunikation über Sprache stören, beziehungsweise ihre eigenen Ideen in den politischen Raum geben, koordiniert blitzschnell weltweit. So könnte die Übernahme durch die KI erfolgen. Viel eher als durch so ein Terminator-Szenario.
Ja, definitiv. Also das ist eh unfassbar, welche Entwicklungen wir im Bereich der Voice-AI gerade schon haben. Also allein, wenn man sich mal anhört, wir haben beispielsweise viele Kunden, die zum Beispiel Telefonagenten ja bereits auch im Einsatz haben und die meisten Menschen gar nicht verstehen, dass sie gerade mit einem KI-Roboter sozusagen sprechen. Und da sind die meisten noch gar nicht so weit. Die haben jetzt gerade mal angefangen, irgendwie ChatGPT mal so ein bisschen zu verwenden. Und mich würde aber nochmal eine Sache interessieren, und zwar, weil du über das Wettrüsten gesprochen hast. Also wir sprechen dann viel über Wettrüsten jetzt innerhalb der USA oder Wettrüsten USA-China. Aber Deutschland ist halt so ein bisschen hinten an. Wir hatten mal Aleph Alpha, den großen Hoffnungsträger, aber da hat man jetzt auch nicht mehr viel von gehört, die letzten Monate und Jahre. Und ansonsten, ja, ist halt die Frage, du bist da tiefer drin. Was passiert hier in Deutschland? Wie blickst du auf die deutsche Wirtschaft, gerade jetzt im KI-Zeitalter?
Ja, es tut immer nur weh, wenn ich die letzten 30 Jahre schon die Entwicklung sehe. Wir sind abgemeldet. Das dauert, also ich sehe auch noch nicht, wie wir wieder hochkommen. Ich setze mich dafür ein, aber das würde eine Generation dauern. Ich meine, wir waren vor 120 Jahren die besten Punkt, was Wissenschaft und Technik anging. Wir waren zu Ende des Zweiten Weltkriegs gab es dann natürlich die große Beuteaktion Richtung USA und Russland, wo viel abtransportiert wurde, aber der Patentklau in den Konzernen hat nicht funktioniert. Also die Amerikaner haben es in großen Stil versucht, weil sie drüben nicht das gut ausgebildete Potenzial wie hier hatten. Man brauchte eben auch die richtigen Leute für die Verfahren, aber in den letzten 20, 30 Jahren haben eben die US Big Tech Konzerne eine derartige Dominanz in Europa erreicht. Das müsste mit der Politik anfangen. Wir müssten also diese Big-Tech-Konzerne besteuern, denn die Wertschöpfung liest in die USA. Wir müssten kartellrechtlich was machen. Also solange wir glauben, mit kleinen Initiativen da irgendwie noch irgendwas reißen zu können, das ein vergebliche Liebesmühe. Also es sieht deprimierend aus für Deutschland bei den Zukunftstechnologien. Das war auch schon vor 30 Jahren ein Thema oder vor 35 übrigens. Also Michael Porter, Harvard-Professor hat mal über die Wettbewerbsvorteile von Nationen gesprochen, hat gesagt, also Deutschland, das war 1992, ist vor allem stark im Bereich Mid-Tech, also Optik, Werkzeugmaschinen, Chemie, Autos, also dieselben Sachen, die unsere Wirtschaft vor 140, 150 Jahren groß gemacht haben. Hightech haben wir kaum noch. Wir waren auch da ziemlich gut dran mit Konrad Zuse, einem der ersten, also Computerpioniere. Wir waren der Raketen- und Luftfahrttechnik vorne. Die hatten wir uns mehr oder weniger weggenommen nach dem Zweiten Weltkrieg als Kriegsbeute. Also es sieht ganz, ganz übel aus für Deutschland. Mhm. Ich weise darauf hin. Ich versuche auch Möglichkeiten zu finden, aber da muss viel passieren.
Mhm. Jetzt haben wir auch super viele Menschen in der Zuschauerschaft, die ja von KI profitieren wollen. Also egal, ob sie es selbst im Unternehmen implementieren oder ja, vielleicht ihre Karriere fördern. Und da kommt natürlich immer wieder auch die Frage auf nach Investitionen in dem Bereich. Und da gibt es ja ein bekanntes Sprichwort, also dass im Goldrausch nicht die Goldgräber profitieren, sondern eben die Schaufelverkäufer. Und da ist ja ganz besonders Nvidia dann so im Gespräch. Und vielleicht hast du ja für die Zuschauer so den einen oder anderen Hinweis. Also wie blickst du darauf? Was sind gute Möglichkeiten, wenn man jetzt auch am Aktienmarkt profitieren möchte von KI?
Ich habe einen ganz einfachen Hinweis tatsächlich. Und das mit den Schaufeln und den Goldgräbern, das habe ich natürlich schon 1998 gehört in der sogenannten New Economy. Das stimmt eigentlich nicht für Privatanleger. Also bei den Schaufelverkäufern, das kann sehr schnell hochgehen und sehr schnell wieder runtergehen. Und wir haben in unseren Fonds auch auf KI gesetzt, aber nicht auf erklärte KI-Unternehmen, sondern auf die Unternehmen, die in der Fläche stark sind. Also tatsächlich die Big Techs, Microsoft, Alphabet, Amazon haben wir, Adobe haben wir auch. So, diese Unternehmen haben doch eine Kundenbasis, sie sind schon IT-affin, die können jetzt quasi an ihrer großen Kundenbasis die IT nutzbringend einsetzen, mit der Kundenbasis in die Fläche bringen. Sie kaufen ja dazu auch Startups und so weiter. Und deswegen würde ich immer sagen, kauft das, was von dem ihr glaubt, dass es in 10 Jahren bestimmt noch in eurem Leben ist und ein funktionierendes und gutes Unternehmen ist. Und da glaube ich, ist Microsoft, bin kein Microsoft-Fan, beileibe nicht. Ich mag die Produkte nicht unbedingt, aber man kommt nicht um sie herum. Und das ist sicherlich für einen Privatanleger das Beste. Natürlich gibt es Sachen wie Palantir und so, die dann entstehen, aber es ist viel zu schwierig, da ist viel zu viel Hype drin. Also Unternehmen, die bereits eine Kundenbasis haben, die KI nutzen werden, um noch effizienter zu sein, um neue Produkte zu haben, finde ich viel, viel besser für Privatanleger. Nvidia haben wir uns immer ferngehalten. Das war uns einfach zu viel Hype. Die sind zwar brutal gewachsen, aber das könnte jetzt auch irgendwo am Ende sein. Auch durch DeepSeek in China gibt es ja neue Modelle, wo diese tollen Chips gar nicht mehr gebraucht werden. Also wenn ich auf eine bestimmte Technologie setze, man kann das sehr schnell zu Ende sein. Ich setze lieber auf Kundenbeziehungen, auf Unternehmen, die mit vielen, vielen Kunden am Markt und profitables Geschäft betreiben.
Ja, das kann ich auch nur so aus der Praxis bestätigen. Also viele tendieren dazu, alle möglichen hunderten KI-Tools zu abonnieren. Aber am Ende ist man meistens mit Microsoft, Google und den Big Playern auch da gut aufgestellt schon im Unternehmen. Und das sagt dann eigentlich auch schon alles. Und da würde mich spezifisch dein Blick auf Alphabet und auch auf Google und das Kerngeschäft von Google interessieren, dass sich das ja schon durch ChatGPT jetzt fundamental verändert hat. Also immer mehr Menschen nutzen ChatGPT primär auch zur Suche und immer weniger Google. Und ich denke, das ist ja schon so ein allgemeiner Trend jetzt auch im Nutzerverhalten. Also dass immer mehr Menschen OpenAI nutzen. Und da hat OpenAI nun mal auch die mit Abstand größten Marktanteile gerade momentan. Google macht zwar auch ein bisschen, jetzt mit Gemini kommt da immer mehr hinterher. Aber wie blickst du auf das Kerngeschäft von Google? Ist es überhaupt die Suche und wie wird sich das in Zukunft entwickeln?
Ja, Google ist für mich 50-50 plus eben Ventures. Also die haben ja schon immer auch versucht, also neue Sachen zu machen, auch im autonomen Fahren und dies und jenem. Das hört man noch nicht so viel von. Aber Google ist im Prinzip neben diesen Ventures zwei Unternehmen. Das ist die Suche und das ist YouTube. Und YouTube läuft natürlich noch wahnsinnig. Es gibt immer mehr Bewegt-Content. Die jungen Leute, ich sehe es an meinen Kindern, die lesen nicht mehr so viel, was mich sehr schmerzt. Ich habe ganz viele Bücher, ich bin ein absoluter Bücherfan, weil ich Bücher eben nicht verändern kann. Die sind einmal gedruckt und dann kann ich da nicht dann rummanipulieren und ist auch da und hat auch haptisch was. Aber der Trend geht hin zu Gesprächen, zu Bewegtbild, ob das nur kurze Clips sind. Also selbst YouTube hat ja ein eher älteres Publikum. mittlerweile, weil die jungen Leute ja dann eher Instagram und TikTok und was es alles gibt machen oder auch YouTube Shorts. Aber all das sind potenzielle Bedrohungen oder bremsende Faktoren. Aber man muss auch sagen, dass die Google-Aktie nicht wirklich teuer ist. Also wenn man sie nach Finanzmetriken bemisst, irgendwo beim Kursgewinnverhältnis von 20, gut 20, und das ist für so ein dominantes Unternehmen nicht so viel. Das heißt, anders als bei Nvidia und anderen habe ich da eben keine wahnsinnig hohen Preise. Der Gewinn wird nicht so hoch bewertet vom Markt und die machen einen Riesengewinn. Und da sind wir da weiter sehr stark drin. Mhm. Und Microsoft auch. Microsoft ist aber höher bewertet. Microsoft liegt schon bei fast 30. Aber gut, die haben eben auch ChatGPT und haben vieles andere. Und der Markt reflektiert das auch. Aber die Kombination von beiden, also, oder wir haben auch noch Amazon dabei. So als Basis im Depot finde ich gut, also als eine Basis.
Hm. Ja. Ja, sehr interessant. Und jetzt ist ja auch KI, insbesondere durch den ChatGPT-Hype, sage ich mal, erstmal so richtig in den Mainstream gekommen, aber prinzipiell ja schon ein sehr altes Feld durch maschinelles Lernen beispielsweise. Und ja auch von Vermögensverwaltern wie BlackRock, die waren ja auch so ziemlich die Vorreiter mit Aladdin. Und das ist ja letztendlich auch KI, worauf man dort setzt. Und wie blickst du konkret auf diese Branche, letztlich ja auch auf deine Branche? Also wie setzen größere Vermögensverwalter KI ein? Und ja, womit arbeitet ihr vielleicht auch? Also kannst du da vielleicht mal so einen kurzen
Abriss geben? Ja, früher, was die KI noch nicht gab, gab es ja schon quantitative Modelle, dass also Ökonomen dann Modelle ausgerechnet haben und danach dann automatisch quasi Investmententscheidungen gemacht haben. So diese Modelle mussten, wie früher, wenn man programmierte, waren das halt bestimmte Modelle, die sich nicht selber weiterentwickelt haben, sondern durch Input der Ökonomen oder der Denker oder der Finanzanalysten weiterentwickelt wurden. Das ist der Unterschied, jetzt entwickeln die sich halt mit KI selber weiter. Aber all dies sind ja selbstreferenzielle Modelle, die sich auf irgendwelche Marktdaten beziehen. Und je mehr das machen, desto volatiler kann der Markt auch werden, weil dann zum Teil die ganzen Trends in eine Richtung gehen. Also wir werden dabei bleiben und uns Einzelunternehmen aussuchen, von denen wir glauben, dass das Geschäftsmodell langfristig ist. Also wir gehen nicht an Tausende von Unternehmen, die wir quasi IT-gestützt durchfiltern, um dann, natürlich spielen Kennzahlen für uns eine Rolle, aber dann lesen wir Geschäftsberichte. Das macht Buffett auch so. Buffett war nun völlig old oder ist völlig old economy bei seinen Investments. Handwerker sozusagen. Wir bleiben Handwerker und ein paar Handwerker muss es dann in diesem computerisierten oder durch AI infiltrierten Raum auch noch geben. Und da sind wir gerne dann bei den Handwerkern dabei.
Ja, okay. Ja, jetzt würde mich nochmal interessieren, weil du hast jetzt auch Buffett angesprochen, mal so eine größere Frage nochmal zur Weltwirtschaft im Allgemeinen. Also wie bewertest du den aktuellen Trend? Es gibt jetzt Leute wie Elon Musk, die sagen, wir werden Milliarden von humanoiden Robotern haben und die Wirtschaft wird sich nochmal verzehnfachen, hat er erst vor ein paar Tagen wieder gesagt, in Saudi-Arabien. Und das würde ja ein riesiges Weltwirtschaftswachstum dann nochmal bedeuten. Und auf der anderen Seite befindet sich Deutschland beispielsweise in einer Rezession. Ja, also wie siehst du da jetzt so den Trend für die nächsten, sag mal, 5 bis 10 Jahre?
Schwer zu sagen, aber grundsätzlich werden wir natürlich gewaltige Umbrüche und Jobverluste haben. Natürlich kann die KI zu einer gewaltigen Wohlstandssteigerung führen. Die Frage ist, für wen? Ob es die Menschen draußen erreicht? Ich bin da skeptisch. Es ist eher, dass es wenige begünstigt. Denn ob es viele begünstigt, ist eine politische Frage. Also ich muss dann den Willen haben, tatsächlich von oben in die Mitte umzuverteilen, sei es durch Steuersysteme, sei es durch Ausbildung und so weiter. Strukturell begünstigt das alles erstmal diejenigen, die schon viel haben. Von daher wage ich da gar keine Prognose. Also war als Prognostiker immer relativ erfolgreich, weil ich nur dann Prognosen gemacht habe, wenn ich auch glaubte, eine machen zu können und das relativ klar zu sehen. Bin also froh, dass ich kein Wirtschaftsforschungsinstitut leite und alle halbe Jahre eine Prognose machen muss. Die Umbrüche werden radikal, viel radikaler, als es viele sich jetzt noch vorstellen. Die gehen auf die Mittelschicht, glaube ich. Natürlich steigt unsere Produktivität, aber ob die Menschheit damit umgehen kann, ich meine, wir sind ja auch weltpolitisch in einer brisanten Lage, ob die KI uns übernimmt, auch das Risiko darf man wirklich nicht ausschließen. Das ist alles Offen. Wir stehen also zum ersten Mal seit langer Zeit, vielleicht zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der Menschheit vor so einem schwarzen Loch. Also das ist wahrscheinlich noch, und wir wissen nicht, was auf der anderen Seite ist. Das ist die Singularity, wie auch immer Ray Kurzweil das definiert hat. Das ist schlimmer als der, oder bahnbrechender oder fundamentaler als die Erfindung des Buchdrucks. Das ist auch fundamentaler als die Erfindung der Schrift. Also beides sind Events, die ungefähr in der Größenordnung damit vergleichbar sind. Aber es ist überhaupt nicht abzusehen, was passieren wird.
Ja, absolut, würde ich genauso unterschreiben. Und du hast ja jetzt auch viel über die massiven Jobverluste gesprochen. Und da stellt sich ja dann auch die nächste Frage, was ist jetzt die Lösung? Ich hatte jetzt zuletzt einen Zukunftsforscher hier im Gespräch, der meinte, ja, wir werden so oder so nicht drumherum kommen. Das ist überall schon, sei schon im Gespräch, also ein bedingungsloses Grundeinkommen, aber so nennt man es gar nicht mehr. Man nennt es jetzt eher universelles Grundeinkommen. Und ja, was wird da deiner Meinung nach so ein Ausweg sein? Oder auch die Frage, sage ich mal, deine Meinung zu so einem bedingungslosen Grundeinkommen, weil das ja dann häufig auch so als der große Allheilsbringer dann gesehen wird. Wobei sich mir die Frage stellt, wie bedingungslos wird es im Zweifel dann auch wirklich sein und bleiben? Und wer verdient das Einkommen dann auch erstmal und verteilt es wiederum um? Wie siehst du das?
Ich bin ein großer Skeptiker, wenn nicht Gegner des bedingungslosen Grundeinkommens. Vor Jahren ist ja der Götz Werner damit durch die Gegend gezogen und er wollte das finanzieren durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. Und das, er ist kein Ökonom, er war Geschäftsmann. Da würde er genau das machen, was er nicht wollte. Denn die Mehrwertsteuer wird von den Armen bezahlt, die ihr gesamtes Einkommen konsumieren. Also er gibt quasi, holte das Einkommen aus der Mehrwertsteuer, die von den weniger Verdienenden bezahlt wird und die Reichen werden entlastet. Das mal das eine. Aber jetzt nehmen wir an, wir haben vernünftige Finanzierung dieses Grundeinkommens. Und es ist trotzdem so, dass ich ein untätiges Proletariat schaffe letztlich. Das war sehr nett. Das ist so in etwa wie im alten Rom. Da hatte ich auch ein bedingungsloses Grundeinkommen für die entsprechenden Klientel der entsprechenden Politiker. Also wir brauchen Ressourcen, um diesen Transformationswandel zu machen. Aber wir müssen das in Bildung stecken, wir müssen das in Humankapital stecken, wir müssen es gesteuert machen, wir müssen es nicht mit der Gießkanne ausschütten, sondern wir müssen Chancen schaffen. Das erfordert intelligente und auch differenzierte Politik. Also ich bin ein absoluter Gegner dieses bedingungslosen Grundeinkommens, weil es im Prinzip politische Strukturen verfestigt. Diejenigen, die es verteilen, haben die Macht, können sich Stimmen kaufen und so weiter und so fort. Das sind alles Konsequenzen, die, glaube ich, viel zu wenig bedacht werden.
Ja, sehr brisant. Danke erstmal für die ganzen Einschätzungen, Max. Und abschließend vielleicht nochmal für all jene, die jetzt sagen, ich will die nächsten Jahre wirklich zu den Gewinnern gehören. Also trotz dessen, dass wir all diese Verwerfungen sicherlich sehen werden. Ja, worauf sollte man setzen? Sei es jetzt am Aktienmarkt, sei es aber auch vielleicht in der persönlichen Weiterbildung, Weiterentwicklung. Was würdest du den Zuschauern abschließend mitgeben?
Das ist komplex. Am Aktienmarkt haben wir schon drüber gesprochen. Also nehmt Aktien, also guckt nicht auf den schnellen Gewinn, nehmt Aktien von denen, die viele Kunden haben, die gut im Markt etabliert sind, von denen ihr wisst, dass sie in 10 Jahren noch ein gutes Geschäft machen werden, wo ihr euch sicher, ziemlich sicher seid. Genau wissen kann man es natürlich nicht. Und das wird sich schon auszahlen. Das ist das eine. Und persönlich ist es so komplex. Also es kommt darauf an, was man macht. Also in der Tat sollte man sich natürlich mit irgendeiner KI beschäftigen, um überhaupt mal zu sehen, was die alles können. Und dann kriegt man die Augen geöffnet, wie fundamental dieser Umbruch ist. Also ich glaube, damit fängt es erstmal an, sich klar zu machen, was alles passieren wird und vielleicht mal mit der einen oder anderen Sache rumzuspielen. Also ich habe mal mit ChatGPT gespielt. Ich nutze aber Grok so im laufenden Geschäft. Ich gucke mir jetzt noch ein paar andere Dinge an, was Bilderkennung, was das und das angeht. Also ich würde sagen, schaut rein. Und dann seht ihr, was sich bei euch alles verändern wird. Und dann könnt ihr für euch selber eine Strategie entwickeln, was ihr tun könnt.
Ja, das war jetzt nochmal perfekte Werbung hier für den Kanal. Deswegen, genau da sind alle Zuschauer natürlich hier
besser. Das war aber nicht abgesprochen.
Ja, Max, also ich danke dir vielmals, dass du heute mit dabei warst. Und ich würde sagen, super gerne, bis zum nächsten Mal.
Das würde mich sehr freuen. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Es ist auch ein extrem wichtiges Thema. Tschüss.